und herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Ich bin Fea Finger, ich bin Kindheitspädagogin und ich bin selbstständige Weiterbildnerin für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen mit so ein paar Schwerpunktthemen wie zum Beispiel Adultismus, gelingende Partizipation im Alltag, Mikrotransitionen, Beißen im U3-Bereich, herausforderndes Verhalten von Kindern und alle Informationen dazu findest du auf meiner Homepage feafinger.de. Und hier im Podcast spreche ich dreimal im Monat, und zwar zweimal alleine und einmal mit Gast, über Themen, die Kita betreffen, die mich beschäftigen, die vielleicht dich beschäftigen. Wo ich denke, das geht doch irgendwie besser. Wir kriegen das doch wohl schöner hin, wenn wir unser Fachwissen auspacken, wenn wir reflektieren, wenn wir ein Kläckchen Empathie für alle obendrauf setzen, dann wird es doch wohl besser gehen. Und diese Folge ist die dritte Folge im Monat, das heißt, heute habe ich einen Gast hier und ich freue mich total. Es ist auch ein bisschen aufregend, weil ich hier an meinem Küchentisch sitze, das mache ich ja sonst nicht so oft. Ich sitze ja sonst eher in Zoom-Räumen und nehme da Interviews auf. Und heute sitzt bei mir in meiner Küche Gabriela Feiert und sie ist nämlich quasi offiziell hier. Sie darf nämlich für die Stadt Ludwigsburg Koordinatorin sein für das Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut. Und das ist das Thema heute. Wir sprechen über Kinderarmut. Und Gabriela spricht da nicht nur drüber, sondern sie ist da wirklich tief drin im Thema. Wir hatten gerade ein Vorgespräch und haben uns hier schon richtig doll in Rage geredet. Ich freue mich total, dass wir das jetzt gleich weitersetzen können. Aber sie ist eben auch quasi von Haus aus Jugend- und Heimerzieherin. Sie hat auch in der Kita gearbeitet, hat dann diverse Weiterbildungen gemacht, Sozialpädagogik und Management studiert. Das heißt, sie weiß einfach, von was wir hier sprechen, von Kitas und so. Gabriela, herzlich willkommen.
Ja, hallo, ich freue mich.
Habe ich was vergessen?
Ich glaube nicht.
Sehr gut. Dann würde ich dich zum Einstieg direkt fragen, was heißt denn überhaupt Armut?
Armut heißt, sich Dinge, die im Umfeld selbstverständlich scheinen, nicht leisten zu können. Das heißt, materiell, kulturell oder auch sozial benachteiligt zu sein, nicht am Leben teilhaben zu können, das einem drumherum, um einen herum passiert.
Okay, und gibt's da Zahlen? Also wenn ich jetzt sagen würde, ja, also vielleicht betrifft mich das, aber vielleicht betrifft es mich auch nicht, weil für manches will ich ja auch kein Geld ausgeben. Also gibt es was, woran man das festmachen könnte, was es bedeutet, wirklich arm zu sein?
Also es gibt tatsächlich Zahlen, die kann man auch googeln.
Hätte ich ja machen können.
Quasi, wenn man das Mindesteinkommen nimmt, den Durchschnitt in Deutschland, ist man, wenn man weniger als 60% Einkommen hat, arm. So. Und das.
Also weniger als der Durchschnitt dann.
Genau, ja. Und das wird dann eben hochgerechnet mit, wie viele Familienmitglieder hat es, wie hoch ist das Einkommen. Da kann ich dir jetzt keine Zahlen konkret nennen.
Kann man ja googeln.
Kann man googeln, genau. Zahlen. Also was wir aber wissen, ist, dass im Prinzip in Deutschland und in Baden-Württemberg jedes fünfte Kind von Armut bedroht ist. Das heißt, das sind Familien, die im Leistungsbezug sind, die erfasst sind. Und jetzt brauche ich nicht weiter ausführen, dass das die Zahl doch deutlich höher wäre oder ist, weil wir ganz viele Familien haben, die entweder nicht wissen, dass sie Leistungsansprüche haben, oder die Schwelle zu hoch ist, Scham zu hoch ist, die dann quasi kämpfen, obwohl sie einen Leistungsanspruch hätten. Das heißt, die Zahl der Kinder, die von Armut bedroht sind, ist meines Wissens, meiner Meinung nach, deutlich höher.
Das heißt, es könnte jedes dritte Kind betroffen sein, zum Beispiel.
Es könnte jedes dritte Kind betroffen sein, genau.
Krass. Und du hast jetzt gerade gesagt, es gibt Menschen, die entweder nicht wissen, dass sie Leistungen beziehen könnten, also dass sie irgendwoher finanzielle Unterstützung kriegen könnten oder vielleicht auch in einer anderen Form eine Unterstützung beziehen könnten. Es gibt aber auch Menschen, die das wissen und es nicht nutzen wollten. Das heißt, da ist ein Stigma drin.
Da ist also auf jeden Fall ein Stigma drin. Das ist ein gesellschaftliches Thema. Es ist zum einen die Scham. Zum anderen aber auch durchaus der Stolz. Also es gibt auch Menschen, die sich zu stolz sind, sich Hilfe zu holen, obwohl sie den Anspruch haben. Und das wiederum wirkt sich auf die Teilhabe und das Wohlergehen, das Aufwachsen, das Gesunde, wie auch immer, der Kinder aus.
Mhm. Ja. Das heißt im Grunde überall da, wo Sachen Geld kosten und dann Eltern sagen, oh, das können wir uns jetzt nicht leisten oder brauchen wir nicht. Ja, also könnte ja auch sein, dass sagen, nee, wir sind ja hier ganz zufrieden mit dem.
Genau, genau. Genau, wenn Eltern sagen, brauchen wir nicht. Wenn Eltern rechnen zu Hause, sage ich jetzt mal, nehmen das Kinder sehr wohl wahr. Und entwickeln oder unterdrücken Wünsche, weil sie eben genau wissen, mit dem Wunsch stresse ich meine Mutter, meinen Vater, meine Eltern. Deshalb sind wir zufrieden mit dem, was
dann
wir haben.
Dann entwickle ich den Wunsch aber auch gar nicht.
Ich habe zum Beispiel in der Tafel mal eine Woche im Wartebereich mit Kaffee und Tee Kontakt zu den Menschen gesucht und bin mit denen ins Gespräch gekommen und habe da auch mal gefragt, was wünschen Sie sich für Ihr Kind? Was braucht Ihr Kind? Und die Antwort war eigentlich immer nichts. Wir sind total happy, wir sind zufrieden. Wir können hierher kommen, einkaufen, das ist großartig. Wir haben alles. Weil aus deren Sicht haben sie alles. Wenn das aber jemand drauf gucken würde, der in einem Einfamilienhaus lebt, selbstverständlich Urlaube macht, der würde sagen, um Gottes Willen, also wie kann man sich denn nicht wünschen, in den Urlaub zu fahren oder wie kann man sich denn nicht wünschen, ein Haus zu besitzen? So.
Genau. Und also nochmal noch ein Stück weiter da reingedacht, würde das ja auch heißen, ein Kind sieht irgendwann andere Leute, kriegen andere Sachen oder die haben da mehr Geld oder so und dann kommen die nach Hause und sagen, das hätte ich auch gern. Und dann heißt ja, aber wir können uns das nicht leisten oder wir haben da das Geld nicht dafür oder wir, vielleicht, wenn Leute das sehr sensibel formulieren, sagen sie vielleicht, schau mal, wir geben unser Geld lieber für andere Dinge aus. Aber das ist ja trotzdem das Selbstverständnis, in dem so ein Kind dann groß wird, dass es Dinge gibt, für die man Geld nicht ausgibt oder Dinge, die, krass, weil, also ich denke halt, das macht ja einfach auch was dann für, auch für die Zukunft, ne, wenn so. Also, anders gefragt, kann man da rauswachsen? Also, kann man sich also aus Armut rausentwickeln tatsächlich? Ist das wirklich möglich? Weil es gibt ja so Leute, die sagen, ja, man muss Sachen manifestieren und dann wird es super.
Man muss sich einfach bemühen, Mühe geben und Fleiß und so weiter. Ja. Genau, diese Denkweise gibt es. Es gibt sehr schöne Beispiele von Menschen, die Autobiografien geschrieben haben. Unter anderem darf ich hier erwähnen den Jeremias Thiel. Zudem gibt es auch ein Interview, in das man reinhören kann. Und in der Regel sagen die Menschen, man kann sich da nicht rausarbeiten, weil es quasi gar nicht möglich ist. Was den Menschen geholfen hat, sich da rauszuwinden, sage ich jetzt mal, waren Menschen, die sie unterstützt haben, die an sie geglaubt haben, die sie gestärkt haben, die ihnen Mut gemacht haben, Wege einzuschlagen und zu gehen. Also gar nicht so das System, weil das System, ja, was hergibt, ja, aber eben nicht ermöglicht, aus dieser Spirale rauszukommen, sondern es braucht die Begleitung und die Unterstützung von System Kita Schule, von einzelnen Menschen, die einem die Fähigkeiten erkennen in dem Kind in dem Fall und das fördern. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in die Kita gucke und ich sehe, dass ein Kind begabt ist, keine Ahnung, Instrument, musikalisch, wie auch immer, dann nicht zu sagen, ach schade, das kann es aber nicht, weil die Eltern sehen das wohl nicht oder wollen es nicht sehen, sondern wirklich dem Kind Mut zu machen und zu gucken. Und da gibt es nämlich Unterstützungssysteme. Wie kann dieses Kind zu einem Musikunterricht kommen? Wie können wir den Weg dahin ebnen und dem Kind Mut machen, da weiterzumachen, dran zu bleiben? Sport, egal was, also egal welche Begabungen oder Ressourcen Kinder mitbringen.
Das heißt, es braucht Leute im Umfeld, die das überhaupt, also die wahrnehmen, da ist was da, das so, und die auch wirklich davon ausgehen und wirklich also erstmal die davon ausgehen, dass jedes Kind gleichberechtigte Chancen haben sollte, plus die das dann weiterdenken und sich überlegen, okay, und was können wir jetzt machen, damit es diese Chancengerechtigkeit gibt oder ne, gleiche Bildungschancen und so. Und vom System her gibt es die ja nicht. Also ne, das ist ja nicht so wirklich.
Also die Menschen sind quasi Individuen und das System Kita sagt nicht, das hat so zu sein.
Ja.
Also wünschenswert wäre es, dass die Kinder quasi als Kinder betrachtet werden, als Individuen und nicht quasi betrachtet werden in dem System der Herkunftsfamilie, in dem sie stecken.
Ja.
Also, ja, wie soll ich das jetzt vorsichtig ausdrücken? Das könnte jetzt super Fußball, aber die schaffen es irgendwie nicht, das dahin zu bringen. Sondern wirklich zu gucken, auch im Gespräch mit den Eltern, ich sehe hier ein Talent, Fußball, das ist sein oder ihr Ding. Mhm. Das wäre schade, wenn man das nicht fördert. Und natürlich kann man dann Fußball in der Kita auch anbieten. Mhm. Man kann sich darüber Gedanken machen, kann man mit einem Verein kooperieren und bietet Fußballspielen in der Kita an. Oder man kann gucken, wo gibt es Vereine und was braucht es, um den Weg dahin zu schaffen. Mhm. Also Zeiten, braucht es eine Begleitung, gibt es Ehrenamtliche, die dann mit dem Kind dahin gehen, wenn es die Familie nicht schafft, weil sie berufstätig sind, weil sie keine Fahrzeuge haben. Also Mobilität ist so ein Thema und. Aber letztendlich sagen auch die Menschen, eben die diese Autobiografien geschrieben haben, es waren die Leute, die nicht aufgegeben haben, sondern die gekämpft haben für sie, damit sie ihren Weg gehen können. Und so haben sie es rausgeschafft.
Ja, das heißt, es gibt einen Weg raus und der ist sehr abhängig von Außenstehenden eigentlich.
Vom Umfeld. Also
ja. Und du hast gesagt, es gibt diesen Prozents oder diesen Durchschnitt an Einkommen und wenn man unter diesen Prozentsatz fällt, dann ist man quasi armutsgefährdet oder ist von Armut betroffen. Gibt es da Unterschiede? Weil jetzt zum Beispiel in Baden-Württemberg wissen wir alle, haben die Leute tendenziell mehr Geld. Also das bedeutet ja, dass hier heißt Armut vielleicht nochmal was anderes wie in einem anderen Bundesland.
Genau so ist es, weil dieser Satz ist quasi bundesweit.
Ja.
Aber wie du schon sagst, jedes Bundesland hat ja eigene, sage ich jetzt mal, Standards.
Ja.
Und mit dem Satz in Baden-Württemberg kämpft man mehr als jetzt in irgendeinem anderen Bundesland, weil eben hier der Standard viel höherer ist. Mhm. Aber dieser Satz quasi der gleiche ist, ob man jetzt in Baden-Württemberg, in Bayern, in Hessen, in Schleswig-Holstein, egal wo.
Ja. Das heißt, wenn ich jetzt quasi in Baden-Württemberg Bürgergeld beziehe, nee, ich weiß nicht, ob der Gedanke richtig ist. Meine Überlegung ist gerade, wenn ich hier Bürgergeld beziehe, das ist ja immer das Gleiche, dann hätte ich hier quasi noch größere Schwierigkeiten wie in einem Bundesland, wo Leute tendenziell sowieso weniger Geld verdienen. Ist das so das?
Ja, weil das Umfeld ein anderes ist.
Ja, okay.
Weil einfach,
also es ist immer scheiße, ne? Ich will gar nicht sagen, das ist jetzt da weniger schlimm. Ich will es nicht aufwiegen, nur für mich, für mein Verständnis. Genau. Ne? Dass das einfach von Bundesland zu Bundesland oder vielleicht auch von Stadt zu Dorf, weiß ich nicht, dass das nochmal verschiedener sein kann, wie man wirklich dann damit umgeht.
Genau. Da sagst du was. Wenn wir jetzt zum Beispiel ins Ländliche schauen. Die Schwaben im Ländlichen haben in der Regel, so kenne ich es zumindest mal, ein Häusle, Minimum ein Fahrzeug, wenn nicht sogar, also wenn man so vor die Häuser guckt, stehen da meistens 2, 3, 4 Fahrzeuge.
Ja.
Und wenn man jetzt da von Armut betroffen ist oder im Leistungsbezug ist, dann kämpft man da deutlich mehr als in einer Stadt, urbanen, wo einfach alles vertreten ist. Also wo es Wohnblöcke hat, ganz normal, wo es mehr Familienhäuser hat, wo es Einfamilienhäuser hat und so weiter. Die Anstrengung für Familien auf dem Land quasi nicht zum Gesprächsstoff zu werden bei den Mitbürgern, die einen ja kennen, weil man kennt sich, ist deutlich größer und stressiger, mit mehr Druck behaftet, als jetzt in einer Stadt.
Ja, das heißt, wir reden von quasi von wie komme ich sozial zurecht, wie viel Stigma ist da und nicht von, also schon auch, aber in dem Fall jetzt nicht von, es ist so und so viel schlimmer auf dem Land mit dem Geld auszukommen oder so. Das ist wahrscheinlich überall gleich schwierig oder schlimmer.
Naja, je nachdem. Also auf dem Land hast du das Thema Mobilität. Mhm. Das heißt, auf dem Land brauchst du ein Fahrzeug, um wegzukommen. Mhm. Beziehungsweise je weiter, also je ländlicher, desto mehr. Weil die Anbindungen öffentlichen eben entsprechend sind. Mhm. Es gibt ja gut angebundene ländlichere Gegenden. Es gibt aber auch welche, wo der Bus einmal,
zweimal
oder zweimal am Tag fährt. Das heißt, da muss wieder Geld investiert werden für Taxi oder so, um wegzukommen. Mhm. Überhaupt erstmal.
Ja. Oder man muss halt irgendwie ein Fahrrad haben und dann ist aber ja auch der Radius eingeschränkt, den du erreichst mit einem Fahrrad.
Ja, und die Angebote, die im ländlichen Raum sind, wenn sie da sind, sind ja oft auch mit Kosten verbunden. Mhm. Das hast du in der Stadt eben, da hast du mehr Möglichkeiten. Mhm. In der Stadt hast du Möglichkeiten, kostenfreie Angebote, Begegnungsangebote, Bewegungsangebote in Anspruch zu nehmen, ohne direkt quasi, aha, guck mal, Frau Meier, Müller, sonst was, Schmidt, die geht zu dem kostenlosen Sport. Dabei haben wir hier einen Verein. Das gibt es ja, diese Wahl gibt es ja im Ländlichen gar nicht. Da gibt es den Verein und entweder Frau Meier, Schmidt, Müller, wie auch immer, ist drin. Oder Herr, ist ja wurscht. Oder auch die Kinder. Oder eben nicht drin. Ja. Und wenn nicht drin, dann geht es ja schon los. Dann kann man schon zum Gesprächsstoff werden.
Ja.
Deshalb ist es, glaube ich, muss man mit mehr Geld umgehen auf dem Land, weil es einfach schlechter angebunden ist an Angebote und an Möglichkeiten.
Ja, ja. Das heißt, es hängt eigentlich nachher alles am Geld, so mehr oder weniger. Ne? Es hängt viel einfach am Geld. Woran erkenne ich das jetzt? Also wenn wir das auf Kita beziehen, woran kann ich das erkennen? Das habe ich mich so ein bisschen gefragt in der Vorbereitung, weil jetzt haben wir so gesprochen über Armut so im Allgemeinen, was das bedeutet für Familien, was für eine Stigmatisierung damit einhergehen kann. Aber woran erkenne ich jetzt, ob eine Familie wirklich von Armut betroffen ist? Weil was mir viel begegnet ist, ist, dass ich glaube, dass Leute sehr viel vorurteilsbehaftet sind und davon ausgehen, dass Menschen mit Migrationshintergrund eher betroffen sind wie alle anderen. Das ist so das, was mir immer wieder begegnet und das finde ich schwierig.
Also grundsätzlich finde ich es überhaupt schwierig zu sagen, man erkennt es, weil es steht keinem auf der Stirn geschrieben. Ich hatte mal ein Gespräch, interessant, wo ich mit einer Frau, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Kontext gesprochen habe, die dann gesagt hat, ja, sie beobachtet, also ihr Gegenüber ist eine Kita und sie beobachtet, da kommen ja schon die Familien mit dem SUV angefahren und es kamen aber auch welche mit Leiterwägelchen so. Mhm. Und die mit Leiterwägelchen, da scheint wohl nicht viel möglich zu sein. Und dann habe ich sie eingebremst und gesagt, stopp, und genau das ist der Irrglaube. Es kann ja durchaus sein, dass die Familie, die mit dem SUV angefahren kommt, mehr am Kämpfen ist als die Familie, die mit dem Leiterwägelchen ankommt und das Kind abholt. Das sieht man nicht. Man sieht es nicht. Die Familien, die betroffen sind, sind sehr bemüht, glaube ich, es auch zu verdecken. Vor allem je ländlicher, desto mehr, also umso mehr. Deshalb kann man schwer von Erkennen sprechen. Also man sieht es keinem an. Wenn wir aber mal gucken, was es für Auswirkungen hat, wenn man von Armut betroffen oder bedroht ist, dann kommen vielleicht die ein oder anderen Gedanken, woran man es erkennen könnte. Zum Beispiel, lass mich mal kurz spickeln, damit ich nichts vergesse. Kinder werden zum Beispiel eingeladen zu Geburtstagen und gehen aber nicht hin. Oder Kinder laden nicht zu Geburtstagen ein. Das könnte so ein Indiz dafür sein, dass es finanziell nicht möglich ist, daran teilzuhaben, an diesen Bräuchen, sage ich jetzt mal.
Ja, und jetzt, also gerade wenn wir über Kindergeburtstage sprechen, da gibt es ja ganz interessante Bräuche. Da gibt es ja so Bräuche wie, das Geburtstagskind teilt an alle nochmal so ein Tütchen aus, wo noch irgendwelche Sachen drin sind und so. Ne? Und wenn sich das so etabliert in so einer Kita-Gruppe, Das wird schon ganz spannend, also was das geldtechnisch bedeutet.
Genau, das finde ich auch ja, schwierig und eigentlich gehört es abgeschafft, meiner Meinung nach, in der Kita.
Ja.
Weil genau das passiert, man setzt Familien unter Druck, sieht es ihnen aber nicht an. Mhm. Und wenn ich dann höre, ja, aber es bringt doch immer jeder alles und es scheint alles völlig normal zu sein, dann ist das möglicherweise der Schein, ja, aber man steckt ja nicht drin und kann auch nicht dahinter blicken. Und es ist jetzt mal, ob man jetzt von Armut betroffen ist oder nicht, wenn ich jetzt genötigt werde, weil es der Brauch ist, in der Kita einen Kuchen und auch noch Geschenke für die Kinder mitzubringen, dann setzt es mich zum einen finanziell unter Druck, kann es mich finanziell unter Druck setzen, es kann mich aber auch zeitlich unter Druck setzen, weil ich vielleicht einen 100% Job habe, 3 Kinder zu Hause habe, einen Hund noch habe, möglicherweise, eine Familie habe, Eltern, die ich pflegen muss oder noch einen Nebenjob habe, dass ich es zeitlich gar nicht hinbekomme, mich darum zu kümmern. Das kann auch unter Druck setzen, einfach, ich bin vielleicht, also ich persönlich bin jemand, ich backe unfassbar ungern. Also ich mache das nicht gerne.
Ja.
Und mich nervt es und stresst es jedes Mal, wenn ich irgendwas oder wenn erwartet wird, irgendwas Gebackenes mitzubringen. Ich mache es einfach nicht gerne. Würde mit so einer Aktion unter Druck gesetzt werden und würde es dann machen.
Ja, oder du würdest es kaufen.
Oder ich würde es kaufen.
Und dann kostet es halt um ein Vielfaches mehr. Ne?
Genau, also, genau, um da mithalten zu können. Deshalb fände ich es schöner, man würde Kindergeburtstage in Kindertageseinrichtungen ausstatten aus der Kita heraus, also aus der Institution heraus. Mhm. Und die Familien oder die Eltern, die da ein großes Bedürfnis haben, Torten zu backen und andere Kinder zu beglücken, dürfen das ja tun. Zu Hause, also im Privaten. Ich finde, es ist nicht der geeignete Ort für sowas in der Kita. Genau. So ein Beispiel. Und,
ich finde auch, das geht ja noch weiter. Also wenn wir jetzt auch weggehen von Kindern. Im Kollegium gibt es diese Bräuche ja genauso.
Mhm.
Und also ich kann da jetzt von mir aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte wirklich Zeiten, wo ich mir Gedanken gemacht habe um Geld. Und wo das wirklich für mich stressig war, die Idee, ich habe jetzt Geburtstag und es wird jetzt von mir erwartet, dass ich irgendwas mitbringe. Und ich habe es dann gemacht, weil ich nicht will, dass es auffällt. Weil ich immer dachte, die anderen haben ja genauso viel Geld zur Verfügung. Bei denen geht's. Warum geht's denn bei mir nicht? Ja, und dann dachte ich immer, ich bin ja selber schuld. Was muss ich denn auch, was weiß ich, das machen? Ne? Ich habe dann irgendwelche Kurse gemacht, die für mich wichtig waren, die viel Geld gekostet haben. Aber es hat natürlich bedeutet, dass an einer anderen Stelle, wenn ich die Weiterbildung mache, dass an einer anderen Stelle mir Geld fehlt und dass ich nicht mit vollem Elan und Freude da noch Geschenke machen kann und so. Ne? Und das war so das, wo ich dachte, ja, ich bin ja selber schuld, hätte ich halt die Weiterbildung nicht gemacht. Und so. Also weißt du so.
Und das heißt,
ich war gar nicht von Armut betroffen, aber in meinem Kopf war das total schwierig, Geld auszugeben.
Und da sagst du was, dieses Schuldgefühl, ne?
Ja.
Also ich bin schuld, dass ich mir was nicht leisten kann. Ich bin schuld, dass ich was nicht bringen kann. Ich bin schuld für die Situation, in der ich stecke. Das ist was Furchtbares. Und das ist, glaube ich, ein gesellschaftliches Thema. Weil Armut oder in Not zu sein oder Unterstützungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen, sollte verdammt nochmal nicht schuldbehaftet sein, sondern selbstverständlich sein. Wir haben hier ein System, es gibt Möglichkeiten und es sollte gesellschaftlich auch als völlig selbstverständlich und normal sein, dass Menschen diese Unterstützung in Anspruch nehmen. Oder auch Menschen sagen können, hey, hör zu, ich kann das jetzt nicht. Ohne, dass man direkt verurteilt wird.
Ja.
Auch unter KollegInnen ist es so, ich hatte einen Workshop mit Kita-Leitungen und pädagogischen Fachkräften, wo wir das Thema Kinderarmut eben mal besprochen und durchleuchtet haben. Und da fand ich es auch sehr interessant. Also es war immer der Fokus auf die Familien und was brauchen die Kinder. Und dann habe ich mit dem Beispiel Kollegium das mal auf den Tisch gebracht, so zum Beispiel, wenn wir die Situation kennen, wir bestimmt alle, wir machen eine Teamsitzung und anschließend gehen wir, keine Ahnung, Pizza essen.
Oder man und bestellt gibt, noch irgendwas.
Oder dann, man ja. bestellt mhm. noch was und es ist eine Kollegin oder zwei, mhm. die dann immer nach Hause müssen. Mhm. Weil Kind krank, weil Babysitter muss gehen, weil fühle mich nicht so gut, bin müde, was weiß ich was. Diese Kolleginnen kennen wir, glaube ich, alle. Und ich glaube, dass wir mehr sensibilisiert werden müssten, da auch drüber nachzudenken, was könnte tatsächlich der Grund sein, dass die Kollegin oder der Kollege an solchen Events nicht teilnimmt. Mhm. Mhm. Könnte es eine finanzielle Geschichte sein?
Ja.
Könnten wir uns was überlegen zu machen, was kein Geld kostet?
Ja.
Und wir haben trotzdem ein Team-Event oder Spaß miteinander. Ja. Genau. Das war ein großes Aha. Das war, da haben sie alle große Augen gemacht, weil ich glaube, jede diesen Kollegen kennt.
Ja. Und ich würde auch noch weitergehen. Ich glaube, alle waren schon mal in einer Situation, wo man gedacht hat, also auch unabhängig davon, ob man von Armut betroffen ist oder nicht, aber dass man gedacht hat, eigentlich kann oder möchte ich dieses Geld jetzt dafür nicht ausgeben, aber ich möchte mich auch nicht selber ausschließen von diesem Team. Also man möchte ja im Team sein, man möchte zu dieser Gruppe gehören. Und dann denke ich mir, das wird ja noch schlimmer, wenn man wirklich betroffen ist in irgendeiner Form von Armut und wirklich gucken muss, was mache ich mit meinem Geld? Und wenn man das vielleicht nicht raushängen lassen will. Ja?
Also das spürst du schon, was das für ein Stress und mega...
Also mich stresst es gerade total, überhaupt da wieder reinzugehen in dieses Gefühl, das ich hatte. Das ist wirklich lang her. Aber das macht gerade richtig viel mit mir, dass ich so denke,
Das ist anstrengend, Druck, das ist eine psychische Belastung. Das ist im Übrigen auch eine Folge von Armut. Die psychische Belastung, psychische Erkrankungen. Diesen Druck muss man ja dann auch irgendwo wieder loswerden. Das kann sich auch äußern, dass man fahrig wird, dass man ja ungehalten ist und. Und wo man ja auch gerne, sag ich jetzt mal, in eine Schublade gesteckt wird.
Ja, ja.
Die ist ja bekannt dafür, dass sie direkt hochgeht.
Ja.
Was aber durchaus auch mit Druck zusammenhängen könnte.
Ja.
Wenn wir aus den Kindergeburtstagen mal weitergucken, was so die Folgen sein könnten.
Oh ja, genau, das ist ein bisschen abgeschweift.
Ist so zum Beispiel auch diese was ja in Deutschland und in Baden-Württemberg normal ist, Urlaub.
Ja.
Ne? Man geht mindestens eine Woche in Urlaub. Und das können sich eben Familien, die von Armut bedroht oder betroffen sind, eben so nicht leisten. Das könnte so ein Indiz sein.
Ja.
Dann so Dinge wie jetzt mit dem Kuchen, Ausflüge. Wir machen Ausflüge, sammeln Geld ein und just an dem Tag ist das Kind krank. Kennen wir, glaube ich, auch alle. Und nimmt nie an irgendwelchen Events teil. Das könnte so ein Indiz sein. Gesundheitliche Lebenslage, da tut sich's ja auch auswirken. Häufig Bewegungsmangel, weil eben keine Vereinsmitgliedschaften oder, sondern man die Kinder sitzen zu Hause, sind häufig übergewichtig und eben auch schlechter, in Anführungsstrichen schlechter ernährt, weil eben das Geld für hochwertige Lebensmittel nicht da ist.
Und da habe ich ein Beispiel, ich weiß nicht mehr, wer mir das erzählt hat, aber jemand sagte mal, die hatten ein Kind, das hat jeden Tag so ein sehr zuckerhaltiges Getränk mitgebracht. Und die Fachkräfte haben sich aufgeregt. Ja, was denn da? Das ist ja quasi ein halber Liter nur Zucker und überhaupt. Und was, ne, wie können die nur und so? Diese Eltern, also wirklich. Und dann hat man da überlegt, wir machen jetzt einen Elternabend. Und dann, was man so macht klassischerweise, wir stapeln dann Zuckerstückchen aufeinander, um zu zeigen, so viel Zucker ist da drin. Bis dann rauskam, oder ich weiß nicht mehr, wie die dann drauf kamen, aber bis die rauskamen, dieses Getränk ist Ausdruck der sehr großen Liebe der Eltern zu ihrem Kind. Ja, die wollten eigentlich zeigen, guckt mal, wir können uns das leisten. Und das fand ich so spannend, weil da ja auch so eine Kultursensibilität mit reinkommt. Und wie schnell wir in dieses Ding rutschen von... Ja, Leute, die das und das nicht können, ja, und überhaupt, und ne, so. Weißt du, was ich meine? Ich krieg's gerade nicht gut formuliert, aber auch so Sachen wie, wenn Kinder nicht nur Holzspielzeug haben.
Ja.
Ja, so, ja. Das ist ja ganz viel, ich glaube, der Begriff dafür ist Klassismus, ne? Also auch zu unterscheiden, ich bin die Schicht und du bist die Schicht und
genau,
so.
Genau, genau. Und auch, also ganz schnell, und da schwingt ja ganz arg mit, diese Verurteilung, ja. dieses überhaupt urteilen zu können, sich ja. anzumaßen, zu urteilen, was die Familie tut oder nicht tut, ist gut oder eben nicht gut. Genau. Was auch noch so ein Indiz ist für Familien, die eventuell in finanzieller Not stecken, sind so Gebühren, Gebührenverzug. Also wenn eine Kita-Gebühr eben nicht bezahlt wird, nicht bezahlt wird, nicht bezahlt wird, das ist könnte so ein Indiz sein. Mhm. Genau, die an Aktivitäten nicht teilnehmen, entsprechend Ausstattung nicht bringen, keine Ahnung, Gummistiefel X, Schulrucksack, Vesperdose, Matschhose, was man halt so in der Kita braucht. Genau, das sind also auch hier nochmal wichtig, keine Anzeichen von Armut, das können aber Indizien oder Anzeichen sein, dass es Schwierigkeiten gibt.
Kann aber auch was ganz anderes sein.
Ja. Da kommen wir jetzt zum Beispiel, das hatten wir vorhin kurz, diese Secondhand
ja, oh, das wollte ich erzählen, genau. Oh, das hat eine Kollegin in einem Vortrag, in dem es um was ganz anderes ging, hat ein Zitat vorgelesen und als wir vorhin gesprochen haben, bin ich da so drauf gekommen, weil ich dachte, das passt da so gut, dass das Kind erzählt hat, die Erzieherinnen sagen oder haben sich darüber unterhalten, dass Secondhand Schrott ist. Und wir haben ganz viel Secondhand-Kleidung. Was sind dann wir? Mhm. Also so dieser Gedanke, den das Kind hat. Mhm. Ja, also die Erzieherinnen haben das so und so beurteilt. Mhm. Und dann, also diese Kette, diese kausale Kette, die daraus entsteht, die irgendwie total logisch ist. Mhm. Und das waren bestimmt jetzt keine schlechten Menschen. Die haben sich einfach darüber unterhalten. Mhm. Wahrscheinlich hat die eine irgendwas bei Kleinanzeigen gekauft, keine Ahnung, und hat dann gesagt, ah, das ist so ein Schrott immer mit dem Secondhand und das war kaputt oder keine Ahnung. Ja, aber das nimmt das Kind ja so gar nicht wahr. Bei dem Kind kommt was ganz anderes an.
Das Kind, beim Kind kommt an, welches Bild haben die von mir und meiner Familie? Ja, genau. Was bin ich denn dann quasi mit meiner Familie? Sind wir Schrott? Ja. Sind wir nicht so, wie wir sein sollten? Ja. Sind wir anders?
Ja.
Was es vielleicht vorher gar nicht so wahrnehmen würde.
Ja.
Und da sind wir auch bei der armutssensiblen Sprache. Also man muss in der Kita schon bewusster sprechen, bewusster wahrnehmen, gut reflektieren, sensibilisiert werden zu dem Thema, was eben, ich finde immer ganz gut, wenn man so auf die Folgen von Kinderarmut guckt. Also was passiert denn? Also wie leben die Kinder? Die sind meist beengte Wohnverhältnisse, haben meist kein eigenes Zimmer. Eventuell.
Ja.
Wohnen in Wohnblöcken. Jetzt ist es natürlich auf dem Land, wohnen sie vielleicht in Häusern. Haben aber trotzdem kein eigenes Zimmer, weil sie es eben mit Großeltern teilen, das Haus oder. Wenn man sich das alles anschaut, was so die Folgen von Kinderarmut sind, dann kann man relativ schnell, finde ich, im Kita-Alltag gucken, und was brauchen die Kinder hier bei uns, um Teilhabe zu erfahren, um gesund aufwachsen zu können, um Freunde, soziale Kontakte pflegen zu können und welchen Beitrag können wir in der Kita leisten in der Zeit, wo die Kinder bei uns sind. Und deshalb gehört diese Sensibilisierung, dieses Wissen um die Folgen von Kinderarmut, dieses Wissen um vorurteilsbewusste Haltung, Stigmatisierungen zu hinterfragen, sensible Sprache, wenn man quasi, wie das mit den Secondhand-Kleidern, hören ja Kinder auch, wenn Erwachsene von die Bürgergeldempfänger sprechen oder die Armen, die Ausländer, die, was weiß ich, also dieses die zu hinterfragen, wen meint man mit die? Es gibt nämlich nicht die Bürgergeldempfänger und es gibt auch nicht die Armen oder von Armut betroffenen Familien. Das muss man alles immer individuell betrachten. Und so sensibel sollte ein Team oder sollte man in der Kita auch arbeiten, damit man eben dem Thema auch gut begegnen kann. Ja.
Und das heißt aber, es gäbe also sozusagen Maßnahmen, die das ermöglichen und für alle Kinder ja dann ermöglichen. Ne? Also irgendwie gesundes Aufwachsen, Freundschaften irgendwie entwickeln und pflegen können, Teilhabe an verschiedenen Sachen. Das heißt, das Erste, was man wahrscheinlich machen müsste, wäre, die Dinge abzuschaffen, die nochmal extra Geld kosten, die nochmal erfordern, dass wir extra Geld einsammeln, egal von wem.
Ja. Letztendlich wäre es schön, wenn zum einen die pädagogischen Fachkräfte, Leitungen über Unterstützungsangebote Bescheid wissen, also über, dass es eine Schuldnerberatung gibt, dass es das Bildungs- und Teilhabegesetz gibt, wo eben viele, viele Kosten auch abgefedert werden können, nicht ganz übernommen, aber abgefedert werden können, dass es den Anspruch auf Wohngeld gibt und. Wenn pädagogische Fachkräfte über diese Institutionen Bescheid wissen, können sie in den Gesprächen mit den Familien auch direkt darauf hinweisen, sind sensibilisiert, wissen darüber Bescheid.
Und das würde aber heißen, ich weise alle Familien darauf hin,
oder?
Also nicht nur die, bei denen ich quasi denke, oh, da könnte was sein, sondern dass ich mit allen, dass es einfach zu einem Standard gehört.
Genau. Letztendlich wäre es schön, dass es standardmäßig bei der Anmeldung quasi diesen Antrag auf Bildungs- und Teilhabe mit reingegeben wird. Mhm. Antrag auf Wohngeld. Was haben wir noch? Bildung und Teilhabe, Wohngeld. Wollte ich noch was? Egal. Das ist einfach allen zugutekommt. Dass wir eben nicht anfangen, bitte nicht anfangen in der Kita zu gucken, zu analysieren und zu vermuten, wer denn Unterstützung braucht, sondern einfach pauschal allen zu geben. Es gibt zum Beispiel ein Beispiel aus einer Schule, aus einer Stadt, die quasi, wenn jetzt Schulanteil ansteht, das ist ja auch so eine große finanzielle Geschichte für viele Familien, die quasi zu diesem Einladungsblatt, wir gehen in Schulanteil, automatisch einen Bildungs- und Teilhabeantrag hinten ran heften. Allen.
Ja.
Und allen diesen Antrag und diese Informationen darüber zuführen und nicht eben überlegen, wer könnte es brauchen oder wen vermute ich, weil da kann man ganz schön auch daneben liegen. Mhm. Das ist ja genau das, was wir vorhin hatten. Man kann es niemandem ansehen. Das ist einfach so. Das wäre schön, wenn es in den Kitas quasi zu dem Anmeldeprozess einfach diese Unterstützungsangebote, Wohngeld, Bildungs- und Teilhabegesetz, mir fällt das dritte immer noch nicht ein, egal, einfach automatisch man drauf eingeht, das vorstellt und sagt, das gibt es, den Anspruch haben sie und ob sie es dann machen oder nicht machen, ist der Weg der Familie, beziehungsweise wenn sie Unterstützung brauchen und man eine gute Bindung zu der Familie hat, was man ja mit dem System Bezugserzieherin eigentlich hat, oder die Chancen groß sind.
Ja, also ich meine, die Zusammenarbeit mit Eltern ist ja ein ganz großer Punkt.
Genau.
Also es sollte uns ja schon dran gelegen sein, mit möglichst allen Familien in so einem guten Kontakt zu sein, dass es vielleicht auch möglich ist, sowas anzusprechen. Ich dachte das auch vorhin mit deinem Fußballbeispiel, ne? So, dass die Eltern werden ja nur zu mir als Fachperson oder als Bezugsperson von ihrem Kind was darüber sagen, ob sie das möglich machen können oder auch nicht, wenn ich einen guten Bezug habe.
Also wenn wir noch weiter gucken, nämlich das ganz hohe Ziel, nämlich die Gesellschaft, in der Gesellschaft das Thema zu enttabuisieren, dann sollte es eigentlich, sollten wir es in der Kita schaffen, vielleicht, die Kita so armutssensibel zu gestalten, dass es quasi nicht schambehaftet ist, an ein Tauschregal zu gehen und sich da was rauszuholen, wenn man sowas hat. Ja. Dass es nicht schambehaftet ist, wenn man kommt und sagt, ich habe keine Gummistiefel, sondern dass eine Kita vielleicht ein Depot von Gummistiefeln hat. Weil oft ist es ja so, da hat man nämlich Matschhosen, die werden ja oft quasi vererbt oder gelassen, dagelassen, dass man gar nicht mehr diese Dinge einfordert von den Familien, sondern die sind einfach da in der Kita. Dass es genau eben völlig normal ist, herzugehen und zu sagen, das kann ich gerade nicht. Mhm. Und lass uns zusammen gucken, wo könnte ich mir Unterstützung holen oder wer könnte mich da in welcher Form unterstützen. Mhm. Und dazu braucht es eben Wissen in der Kita. Die Fachkräfte sollten wissen, was gibt es für Unterstützungsinstitutionen und Angebote in ihrem Umfeld oder eben in der nächsten Stadt. Mhm. Wie kommt man da hin? Eventuell muss man die Familien begleiten. Ich weiß, das ist in der Zeit von Fachkräftemangel und wenig Zeitressourcen schwierig, aber zumindest mal dieses, wir reden da völlig normal drüber, dass es Bildungs- und Teilhabe hat. Wir reden auch ganz normal drüber, dass es eine Schuldnerberatung hat und die lieber vorher aufzusuchen, als wenn es schon zu spät ist.
Ja.
Und vielleicht, dass man sich als Kita überlegt, was von den Informationen packe ich, in welche Form. Sei es jetzt Elternnachmittage, sei es Elterncafé, Elternabende, Aushänge.
Ich habe gerade gedacht, es gibt doch auch so viele Familienzentren und so. Das könnte ja auch da ein Teil sein, dass es für sowas da eine ein Beratungsangebot gibt oder irgendwas, oder? Ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber...
Ja, wobei da auch die Hürden oft schon sehr groß
sind. Also im Grunde alles, wo die Leute nochmal extra drauf zugehen müssen, ist schon eigentlich eine Hürde. Zu hoch.
Ja, okay. Ist eine Hürde.
Ja, krass.
Und die Hürde ist eben, die Hürde machen aber wir. Die Hürde machen wir, indem wir das nicht ansprechen dürfen, indem das unangenehm
aber
ist.
Aber doch schon auch, indem wir sagen, wieso, die müssen ja nur da hingehen.
Mhm.
Oder? Das ist doch auch, also schon, das ist ja auch
diese
so eine
Haltung,
Hürde.
Ja, genau,
die Haltung, genau.
Also den Weg werden sie ja wohl schaffen, dahin zu gehen.
Genau. Wenn man es will, muss man sich halt mal einsetzen.
Genau.
Na, finde ich schon.
Genau, ja.
Ja. Ja, krass, weil ich denke so, ich würde es wahrscheinlich auch nicht machen.
Nein.
Ich habe es nicht mal geschafft, zu sagen, Leute, ich werde hier nichts mitbringen zum Geburtstag.
Mhm.
Sehe ich gar nicht ein.
Mhm.
Ja, so.
Mhm.
Das habe ich ja nicht mal geschafft.
Weil du machst dich zum Gesprächsthema, weil du es empfindest als völlig selbstverständlich. Das ist hier Tradition, das ist hier Mentalität und ich kann es nicht und fall raus und ich möchte nicht gesehen werden.
Ich bin auch ganz schlecht mit solchen Bräuchen und so, ne, weil ich immer denke, ist mir nicht so wichtig.
Mhm.
Also so einfach so vom Ding her, aber ich kann voll nachvollziehen, dass das Leuten wichtig ist und dass die daran irgendwie in irgendeiner Form partizipieren wollen, klar.
Man will ja teilhaben.
Ja, ich kann das voll verstehen, ja.
Und bei vielen, wo man teilhaben will, ist auch, da gibt es sogar wissenschaftliche Studien darüber, bei Alleinerziehenden. Viele von Armut betroffene Familien sind ja auch oft die Alleinerziehenden oder die, genau, das haben wir auch noch gar nicht gesagt, die Familien mit 3 oder mehr Kindern sind bedroht, von Armut bedroht. Aber dass Alleinerziehende, vor allem eben Mütter, an sich selber sparen, wenn jetzt das Kind einen Ausflug hat in die Wilhelma, dann muss man das Wilhelma-Geld zahlen, dann muss es ein Vesper mitbekommen und Getränke und so weiter. Und es wird dem Kind ermöglicht, obwohl es ganz arg schwierig ist.
Mhm.
Warum? Weil die Mütter an sich sparen. Das heißt, es gibt Mütter, die dann eine Woche auf Essen verzichten.
Krass, ja.
Nur damit das Kind teilhaben kann,
ja.
Also nur in Anführungsstrichen, damit das Kind teilhaben kann
und
eben nicht ausgegrenzt wird, stigmatisiert wird oder. Also das sind, wenn man sich nur überlegt, was für Kämpfe die Menschen da kämpfen,
also auch
wie viel Druck.
Dieses Ding, ich kam jetzt auch gerade so auf Markenkleidung und wer hat welches Handy und so, also es ist ja nicht nur Kita, das geht ja weiter und wird womöglich noch viel schlimmer, wenn Kinder älter werden. Und wo ich die ganze Zeit drauf rumdenke, ist, wenn wir Kinder haben, die Rassismuserfahrungen machen und von Armut betroffen sind, dass sich das ja total verstärkt noch.
Mhm.
Also diese Ungleichbehandlung wird ja unfassbar viel größer dadurch noch.
Mhm. Das macht was mit dem Menschen, das macht was mit Selbstwertgefühl, mit was bin ich wert, wer bin ich, kann ich überhaupt was, weil man kriegt ja im Prinzip permanent vermittelt,
du
bist
nichts
und du kannst nichts.
Ja, und du wirst auch nichts.
Und dann sagt man aber, der muss sich ja nur ein bisschen bemühen oder dann kommt der da schon
also
raus.
Also auch so ganz verschiedene Botschaften, die dann so ein Kind empfängt und das gar nicht einordnen kann.
Genau, und das macht was mit dem Kind und das zieht sich im Prinzip durchs ganze Leben durch.
Ja. Ja.
Und wichtig wäre auch, dass man wirklich ein Bewusstsein hat oder auch sich wieder ins Bewusstsein ruft, immer wieder als Team einer Kita, sich dessen bewusst zu werden, was wir in der Arbeit an Meilensteine quasi in dieses Leben legen.
Mhm.
Also mit, sei es Kommentaren, mit Möglichkeiten oder Nichtmöglichkeiten, dass das prägend ist fürs ganze Leben, dass wir da schon sehr, 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 wie soll ich sagen, ja, prägend sind für die, die Kinder.
Ja, das ist eine Riesenverantwortung.
Genau.
Das ist einfach eine Riesenverantwortung. Und ich, also ich finde immer, solche Sachen auch zu wissen, trägt ja zur eigenen oder zur Schärfung von der eigenen Haltung auch bei. Also, ne, ich finde immer, das ist wie mit Diskriminierungserfahrungen. Wenn ich die selber nicht mache, dann sollte ich zumindest in der Lage sein, darüber ein bisschen Bescheid zu wissen und zu gucken, was mache ich denn jetzt da draus. Und so ist es ja mit Armut eigentlich auch.
Ja.
Dass ich noch mal gucke, was kann ich denn da draus machen. Ja, genau. Und du hattest auch, oder wir hatten ja jetzt schon so ein bisschen über Geburtstagskuchen gesprochen, hast du gesagt, am besten einfach abschaffen, weil das Leute unter Druck setzt. Wie ist das mit so, wenn so extra Geld eingesammelt wird, immer nochmal für, was weiß ich, Tee, Wasser, Taschentücher, Windeln, dies, das. Also ich meine, so ein Kita-Platz kostet ja eh schon Geld. Wie ist das, wenn man dann jeden Monat nochmal hingeht und nochmal extra Geld einsammelt?
Also es ist für die Familien auf jeden Fall eine Mehrbelastung. Auch wieder wie den Geburtstagskuchen. Letztendlich werden sie es bringen, damit sie nicht auffallen und werden dafür woanders an einer anderen Stelle sparen. Jetzt bin ich ja in Ludwigsburg die Koordinatorin für Prävention, für das Präventionsnetzwerk, und in Ludwigsburg haben wir für die städtischen Einrichtungen tatsächlich aus dieser Diskussion, die wir da auch geführt haben, Standards entwickelt, indem wir festgeschrieben haben, dass seit dem jetzigen Kindergartenjahr keine Gelder mehr eingesammelt werden dürfen für Lebensmittel und Wasser und Tee. Also nicht von der Einrichtung und auch nicht von den Elternbeiräten, weil oft flüchtet man sich ja dann, ja, das sammeln ja nicht wir ein, das sammelt der Elternbeirat ein, auch dieser darf keine Gelder.
Na, am Ende ist ja wurscht, wer sammelt. Also
genau, genau, aber oft flüchtet man sich, oder der Förderverein oder so, es werden keine Gelder eingesammelt.
Ja.
Es ist Standard, dass in den Ludwigsburger städtischen Einrichtungen die Kinder zu essen und zu trinken bekommen in der Einrichtung, Punkt.
Alle.
Alle.
Ja, okay.
Alle, genau. Und dann kann es für das eine Kind das einzige sein, was es zu essen kriegt, und für das andere ein On-Top sein und dafür eben die Fleischbrotdose wieder nach Hause fahren. Und
das ist ja aber auch sowas. Also wir wissen ja manchmal, dass, also wenn ich jetzt überlege, ich war ja wirklich auch selber lang in der Praxis, wenn ich überlege, ich könnte bei keiner einzigen Familie sagen, waren die von Armut betroffen oder nicht. Von keiner. Also ich habe natürlich Vermutungen, ja, aber ich kann es von keiner mit wirklicher Sicherheit sagen. Und ja, wenn du jetzt sagst, es gibt Kinder, für die ist das vielleicht die einzige Mahlzeit am Tag, die die dann kriegen, oder das, was sie bei uns kriegen, ist vielleicht so das Einzige, weil zu Hause gibt es nichts mehr oder die, ne, so. Das finde ich schon krass. Über solche Sachen habe ich mir nie Gedanken gemacht. Das war komplett außerhalb meiner Vorstellungskraft.
Und krass ist auch, wenn pädagogische Fachkräfte, und das kam mir eben auch zu Ohren, dann diesen Kindern, wo sie es wissen, weil es die Kinder erzählen oder weil es auch die Eltern erzählen, dann im Prinzip heimlich was aus dem Küchenschrank holen, um dem Kind was zu essen zu geben. Und das soll auf keinen Fall mehr sein. Deshalb haben wir diesen Standard entwickelt. Jede Einrichtung hat für alle Kinder Essen und Trinken. Und was die Einrichtung, ob das jetzt in Form von Müsli, Joghurt, Obst oder Gemüse, das bleibt der Einrichtung überlassen. Aber es gibt was zu essen morgens und es gibt auch einen Snack am Nachmittag. Für alle Kinder, genau.
Und jetzt höre ich in meinem Kopf Leute, die sagen, ja, voll die nette Idee, aber wer zahlt das?
Ja, natürlich, das haben wir auch gehört. Und wir haben in Ludwigsburg das jetzt so gemacht, dass wir gesagt haben, es soll aus dem Budget finanziert werden.
Aus dem Kita-Budget, das die haben,
sowieso, also dass jede Kita hat. Es wurde dokumentiert, die Einkäufe, die Ausgaben wurden dokumentiert, und wir haben uns erst kürzlich zusammengesetzt und drauf geguckt. Und das Ergebnis ist unauffällig. Geht. Also es ist machbar. Genau, es geht.
Ach krass, okay. Ja. Weil dieses Ding mit, wer soll denn das bezahlen, und dann profitieren ja auch die davon, die es gar nicht brauchen und so, das ist ja immer so die Diskussion, die geführt wird. Also ich kann mich erinnern an verschiedenste Gespräche, die ich mitbekommen habe in verschiedenen Trägern auch, wenn es darum geht, zum Beispiel solche Teilhabegutscheine, ich weiß nicht, wie man die nennt, so also wie das fachlich heißt, aber es gibt ja immer mal wieder so die Idee, man macht ein Gutscheinheft und dann können die es sich nicht leisten können trotzdem zum Schwimmkurs oder die können sich für vergünstigt irgendwo ein paar Schuhe kaufen im Ort oder was weiß ich, ne, solche Sachen. Und die, was immer aufkommt, das sind immer ein oder zwei oder mehr Leute dabei, die dann sagen, ja, aber wenn wir das einfach so machen, das gibt ja dann auch Leute, die das gar nicht brauchen und die das dann abgreifen. Also so diese Sorge vor, es könnten Leute kommen, die es gar nicht brauchen. Ich weiß nicht, ist es so ein deutsches Ding, überlege ich vielleicht, die ganze Zeit.
Weißt du, vielleicht, so dieses, aber auch international.
Dass man nicht irgendwie anderen Leuten auch einfach mal was gönnen kann. Genau. Ja?
Und das ist so, wo ich immer schade finde, diese Energie, die da unnötig verpulvert wird. Weil diesen Kopf brauchen sich die Menschen, die anderen Menschen den Weg dahin ebnen oder weisen, überhaupt gar nicht machen. Weil in Ludwigsburg gibt es die Ludwigsburg-Card. Mhm. Diese Ludwigsburg-Card bekommt man ja auch, indem man nachweist, dass man Wohngeld berechtigt ist oder Kinderzuschlag berechtigt ist.
Also man kriegt die nicht einfach so.
Man kriegt die nicht einfach geschenkt und hinterhergeworfen. Das heißt, die Menschen, die diese Ludwigsburg-Card haben, die sollen sie und dürfen sie auch nutzen. Und ich brauche mir nicht den Kopf machen, naja, aber die Familie bräuchte es jetzt aber nicht unbedingt. Das geht mich überhaupt nichts an und das ist eine Grenze, für mich eine Grenzüberschreitung.
Eigentlich ist ja der Kopf, den man sich machen muss, eher der, wie kriegen die Info, dass die da berechtigt werden.
Genau.
Das ist
eher
ja wieder das,
eher
ne,
da
dass
die
das
Energie,
wieder in die Aufnahmeunterlagen drinsteht, hier, das gibt es hier übrigens.
Genau, eher da die Energie aufzuwenden und zu sagen, wie kriegen wir die Familien, die das nicht wissen oder deren, für die der Weg zu hochschwellig ist, dahin diesen Anspruch, Leistung in Anspruch zu nehmen.
Ja.
Weil eben über diese Gutscheine, wie du es gesagt hast, eben ein oder zwei Eintritte in Freibad vergünstigt sind oder auch Kulturveranstaltungen oder,
hey, ja. Mein Kopf raucht so krass, wenn ich überlege, was es alles für Sachen gibt. Ne? Also auch wenn ich jetzt gucke, hier bei uns in quasi übernächstes Dorf, das Freibad, was das an Geld kostet. Ja. Also, dass ich mir überlege, ob ich da hingehen möchte.
Und da reicht ja nicht der Eintritt.
Da reicht dann nicht der Eintritt. Das ist mal das eine. Und das ist nur für mich, wenn ich jetzt ich wäre plus zwei kleine Kinder. Und dann kann man sich sagen, ja, dann kaufen wir halt eine Jahreskarte. Ja, schön, aber das ist ja auch Geld. Also ich weiß schon, in der Summe ist es dann weniger, wie wenn ich jeden Tag Eintritt bezahle. Mhm. Aber hab mal kurz irgendwie 100, 120, keine Ahnung was, Euro. Ja.
Und
also
wenn
das
du dann
ist
in,
krass.
Und wenn du dann im ländlichen Raum bist und das ist da normal, dass jede Familie, sag ich jetzt mal, eine Jahreskarte hat.
Ja.
Und dein Kind erlebt, aber wir haben es nicht.
Ja.
Was macht es mit dem Kind?
Und vielleicht hat das Kind auch keine Terrasse, wo man ein Lunchbecken aufstellen kann.
So, und was macht es mit dem Kind? Ich bin anders als alle anderen. Ich kann nicht dabei sein.
Ja, und was
macht
es auch mit dir als Elternteil, dein Kind dann zu sehen und ihm immer wieder das sagen zu müssen? Das ist ja psychisch einfach richtig schlimm.
Ja.
Krass.
Ja. Also es ist ein Riesenfeld, ein Riesenthema, das sich lohnt. Immer wieder zu diskutieren, zu reflektieren, zu gucken, was bedeutet das für die Kinder und für die Familien. Vor allem in der Kita-Landschaft finde ich, weil, ja, wie wir es schon gesagt haben, wir prägen doch relativ früh viel bei den Kindern und können aber auch viele, viele Hürden nehmen oder auch Möglichkeiten schaffen für Kinder.
Ich habe noch eine andere Frage, da haben wir, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen. Es gibt doch manchmal so Soli-Aktionen, ne? Also dass der Ausflug kostet pro Kind 10 Euro oder so. Und dann ist schon klar, es können sich nicht alle leisten. Und dann heißt es, naja, aber dann geben halt die es sich leisten können, die geben halt dann 15 und finanzieren sozusagen die anderen mit. Was sagst du dazu? Würde mich interessieren.
Woher wissen wir denn, wer diese 15 hat? Also wie können wir... Wie ruft man dazu auf, erstens?
Ja.
Also wie kann ich hinstehen und sagen,
hallo,
okay,
wenn Sie mehr haben, geben
wir
Sie
haben,
mehr.
Also zum einen, was mache ich da?
Ja.
Wir haben hier Familien, die können sich nicht leisten, können Sie nicht 5 Euro mehr dazu geben?
Ja.
Boah, was mache ich da in dieser
Sie
Einrichtung?
Sie arbeiten noch bei Bosch.
Unter der Elternschaft und was setze ich voraus?
Ja.
Eben mit,
ja.
mit meinem vermeintlichen Wissen, also was ich vermute.
Ja.
ich fände es viel, viel schöner zu sagen, Ausflüge, besondere Ausflüge, und die sind ja nicht jede Woche. So Theaterbesuche oder sowas macht man ja in der Kita, so besondere Ausflüge, einmal im Jahr, und dann meistens, so habe ich es in Erinnerung, quasi im letzten Kindergartenjahr.
Ja, ja, ja.
Und es gibt mittlerweile ganz viele Stiftungen, die man anschreiben könnte, oder Fördergelder für solche Aktionen, dass es eben keiner zahlen muss. Also dass das heißt, man so Aktionen quasi, dass man guckt, natürlich ist es mit Arbeit verbunden, guckt, wo gibt es Möglichkeiten, an Stiftungsgelder zu kommen, um diesen besonderen Ausflug, den wir, also die pädagogischen Fachkräfte, als besonders bewerten, auch zu ermöglichen. Weil das ist der nächste Punkt. Du und ich empfinden jetzt das Theater, keine Ahnung.
Das ist super wichtig für die Vorschulkinder.
In Stuttgart, nehme ich an, jetzt, das ist sehr wertvoll. Und dieses Stück ist total klasse. Das ist für uns so.
Ja.
Und wir stülpen es den Familien über. Das hat für euch genauso diese Wertigkeit zu haben. Ja. Und bitte zahlt 10 Euro plus die VVS-Gebühren.
Ja, ja.
Finde ich schon mal.
Ja.
Deshalb wäre es, wenn wir zwei das für wichtig empfinden, dass die Kinder da hinkommen, weil wir das pädagogisch und begründen können, dann müssen wir gucken, wie können wir es den Kindern ermöglichen, da hinzukommen, ohne die Eltern zu nötigen. Ihr habt es genauso wichtig zu finden und deshalb zu zahlen.
Mhm.
Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja. Also ich habe jetzt verstanden, es wäre dann quasi unsere Aufgabe, zu gucken, wo gibt es Fördergelder und dass wir das beantragen.
Genau.
Und wie kann man das gut angehen? Also wenn ich jetzt davon noch nie irgendwas gehört habe, ich sitze irgendwo, kann ich einfach bei Google eingeben oder in irgendeine andere Suchmaschine, kann ich da einfach eingeben, Fördergelder, Kindertageseinrichtung oder irgendwie sowas. Komme ich da irgendwo hin? Wie funktioniert das? Oder frage ich bei der Stadt nach, hallo, gibt es da Fördergelder? Wie ist so der praktische Weg?
Also in Ludwigsburg, ist es so,
ist wohl gut da, dass Ludwigsburg.
Ludwigsburg ist auch Stadt, dass ich ja durch die Arbeit des Vernetzens und Netzwerkens ja auch eben Kontakte habe zu zum Beispiel Stiftung Spring ins Feld.
Mhm.
Das ist eine Kinderstiftung, die genau dafür Gelder hat und zur Verfügung stellt, damit man besondere Ausflüge oder Events
aber
oder...
Aber sind die nur quasi hier Ludwigsburg oder ist das so eine bundesweite Organisation?
Nee, das ist... bundesweit gibt es da bestimmt auch was. Ich glaube, wenn man es googeln würde, würde ich Stiftungen mal googeln.
Mhm.
Bei der Stiftung Spring ins Feld meine ich, ist es Ludwigsburg und Landkreis Ludwigsburg. Mhm. Also das wäre dann für den Landkreis möglich.
Ja.
Die haben auch eine, die, also liegt unter der Caritas quasi.
Mhm.
Und das Gleiche gibt es für den Landkreis Waiblingen auch. Das heißt also, wenn wir jetzt vom Ludwigsburger Landkreis sprechen, dann können die Kitas, wenn sie eine besondere Aktion planen für Kinder und an dieser Aktion alle teilhaben lassen möchten, einen Antrag stellen. Und das ist relativ niederschwellig, damit dieses finanziert wird. Das kann ein Theaterbesuch sein, das kann aber auch ein Selbstbehauptungskurs sein, das man in der Kita anbietet für Kinder oder.
Krass, ja, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ach, guck mal.
Ja,
ich habe nämlich, ich weiß nicht genau, wann, ob erst deine Folge kommt oder erst die andere Folge, aber ich habe noch jemanden zu Gast, die macht unter anderem genau solche Selbstbehauptungskurse, nämlich. Mhm. Ach, krass.
Mhm. Mhm. Also das weiß ich, da kannst du auch auf die Seite gucken oder können alle Zuhörer auf die Seite gucken, die im Landkreis Ludwigsburg jetzt
weiß ich jetzt nicht, wie viele das sind.
Aber
grundsätzlich, weißt du, die Idee schon mal zu haben, dass es für solche Dinge Fördergelder gibt. Und dann kann ich ja in meinem Landkreis, egal wo ich sitze, kann ich ja gucken.
Ja.
Dann kann ich auf der Stadt mal anfragen, bei der Gemeinde mal anfragen. Genau. Ne, so, man muss sich
oft
vielleicht
haben
ein bisschen
auch Städte und Gemeinden Gelder.
Ja.
Ne?
Ja.
Wir haben in Ludwigsburg den Fonds Jugend, Kinder und Jugend, jetzt nagle ich nicht fest, wie es genau heißt. Da kann man auch Gelder beantragen für genau solche Sachen. Dann gibt es eine Bürgerstiftung, haben viele Gemeinden. Ich meine sogar, hier gibt es eine Bürgerstiftung.
Keine Ahnung.
So, aber wie du
ja,
sagst,
aber siehst du,
letztendlich beim Rathaus fragen, gibt es Stiftungsgelder, gibt es Fördermöglichkeiten für besondere Ausflüge oder Angebote in der Kita.
Ja. Weil, also das heißt, das wäre auf jeden Fall der bessere Weg, bevor man so komische Soli-Sachen da irgendwie aufruft.
Ja, weil du dann wieder eventuell jemand unter Druck setzt, wo du einfach vermutest, ja, da sitzt das Geld locker, aber es ist vielleicht gar nicht so.
Und so ähnlich ist es doch auch mit so Tauschregalen. Ne? Mhm. Also ich habe das jetzt in einigen Kitas gesehen. Ich fand das eine total coole Idee, dass es so Tauschregale gibt. Ne? Man kann Bücher mitbringen, irgendwie Kleidungsstücke gut erhalten, Spiele, genau, also Brettspiele, irgendwelche anderen Spielsachen und so. Das finde ich total gut. Und das wird wohl auch gut angenommen, aber ich habe ein paar Mal gehört, es geht auch darum zu gucken, wo platziere ich das.
Mhm, genau, ganz wichtig.
Also wo steht dieses Regal?
Aber da sind wir schon wieder bei dem Ding, wo wir eigentlich irgendwann mal hin sollten, dass es eben nicht beschämend sein darf, wenn ich vor diesem Regal stehe.
Ja.
Aber natürlich, wenn man diese Schambehaftung quasi nehmen will, dann platziert man so ein Regal da, wo man nicht auf dem Präsentierteller steht.
Ja.
Das größere, also das viel wertvollere Ziel wäre für mich in einer Arbeit in der Kita, das so zu kommunizieren mit der Elternschaft und mit den Kolleginnen, Kollegium, dass das völlig selbstverständlich ist, dass die Familien an dieses Regal gehen und sich da was rausholen, ohne dass man mit dem Finger drauf guckt oder sagt, aha, oder urteilt, wie die muss sich was rausholen, die haben es doch.
Also, und eigentlich, also es gibt doch überall jetzt auch schon diese Büchertauschschränke, das ist ja das gleiche Prinzip. Und ich habe da nicht das Gefühl, dass es so
beschämend ist.
Vielleicht liegt es an den Büchern. Ne? Leute, die Bücher lesen, sind ja irgendwie auch so wichtig.
Genau, aber also, das ist wieder dieses gesellschaftliche, wieder anderes, belesene Menschen, sind kluge Menschen. Das ist ja genau das, wo man gesellschaftlich auch mit dem Projekt Starke Kinder, chancenreich ist, dann das Projekt hin will, dass man die Gesellschaft verändert, nämlich den Blick auf die Menschen und vor allem auf die Menschen, die in Not sind, die Unterstützungsbedarf haben.
Ja.
Das nicht zu verurteilen.
Und das heißt auch, ich hatte mir so eine Frage aufgeschrieben und ich möchte sie jetzt gar nicht stellen, weil ich glaube, ich habe sie für mich beantwortet. Die Frage war, wenn ich jetzt solche Indizien wahrnehme, dass jemand vielleicht von Armut betroffen sein könnte, darf ich das ansprechen? Aber jetzt so nach unserem Gespräch würde ich sagen, das ist überhaupt nicht notwendig, wenn ich die Dinge so gestalte, dass alle einfach automatisch teilhaben können und über ihre Chancen Bescheid wissen, dann muss ich gar nichts ansprechen. Dann habe ich einfach so alles da und dann ist doch gut.
Super, du hast es schön auf den Punkt
gebracht. Yes, ich habe was so gelernt.
Das ist die armutssensible Kita, wenn wir jetzt auf die Kita blicken.
Ja. Ja.
Ich gestalte sie so, dass alle Menschen Möglichkeiten haben, sich Hilfe zu holen, teilzunehmen, teilzuhaben. Ja. Und wie du es gerade wunderbar zusammengefasst
liebe
hast.
Liebe ich sehr. So, jetzt, wir reden hier schon eine Stunde.
Wir könnten noch 3 Stunden.
Wir könnten noch länger, es ist super spannend. Gibt es irgendwas, was dir jetzt gerade noch wirklich wichtig wäre, loszuwerden? Haben wir irgendwas nicht besprochen, wo du sagst, ach, das wäre aber jetzt doch nochmal gut?
Vielleicht nochmal was zur Kita-Landschaft. Es wäre schön, oder mein Wunsch wäre, dass wir in der Begleitung von Kindern nicht so sehr beschäftigt sind mit dem Blick auf die Herkunftsfamilie und was die kann oder nicht kann, sondern uns mehr damit beschäftigen, wer ist dieses Kind vor uns, was kann dieses Kind, was bringt es für Möglichkeiten und Fähigkeiten mit, und dieses zu unterstützen und zu begleiten, damit es eben seine Fähigkeiten und Möglichkeiten entfalten kann, wahrnehmen kann und seinen Weg machen kann, gut machen kann.
Mhm.
So.
Schön.
Ja.
Das möchte ich auch gern. Okay. So, normalerweise frage ich am Ende immer die Gäste, wo man sie erreichen kann. Mhm. Jetzt ist es bei dir so, du bist ja nicht jetzt hier irgendwie als Referentin da oder und sagst dann, hier, ich mache übrigens noch das und das, sondern du bist ja jetzt quasi in offizieller Dings da. Aber was ich dich gern fragen würde, wenn jetzt jemand sagt, ich habe Bock, über das Thema mehr zu erfahren, ich habe für mich da noch nicht so einen richtigen Stand oder ich bin ne, so, gibt es da irgendwie ein Buch, ein Video, ein Podcast?
Oh, ganz viel.
Irgendwas, was du empfehlen würdest zum Weiterlernen?
Oh je. Also zum
Gut, also
einen,
wir brauchen noch eine Stunde.
Zum einen gibt es die Seite vom Land Starke Kinder, chancenreich. Da findet man unfassbar viele Informationen. Da findet man auch Informationen, an welchen Standorten, in welchen Stadt- und Landkreisen jemand als Koordinatorin sitzt zum Thema. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, im Schwarzwald sitzt und den Podcast hört, dann kann man auf die Seite gehen und gucken, gibt es bei mir dieses Projekt? Dann gibt es eine landesweite Organisation aus der Caritas, diese Macht dich stark Organisation. Da gibt es auch eine wunderbare Homepage, da findet man auch unfassbar viele Informationen. Auch die genaue Zahl der Kinder, die in Baden-Württemberg betroffen sind. Da sind wir bei 335.000 oder sowas.
Krass.
So. Da kann man reingucken. Es gibt unfassbar viele Bücher, die sehr empfehlenswert sind. Zum einen von Jeremias Thiel. Das heißt, glaube ich, kein Pausenbrot, keine Kindheit. Irgendwie sowas. Genau.
Also das finde ich.
Der beschreibt sein Leben als Kind in einer Familie, die von Armut betroffen war. Es gibt ein Buch von einer Frau, Frau Brotesser, Armut heißt es, von Frau, ich glaube Brotesser heißt sie, aus Österreich, die quasi durch die Geburt ihres vierten Kindes, das mit einer Behinderung auf die Welt kam, in diese Situation gekommen ist.
Das ist auch sowas!
Ja, in die sie sich niemals gedacht hatte, jemals zu kommen.
Ja.
Gibt es ein Buch, sehr bewegend und sehr
wie
auf
heißt
den
es?
Punkt, Armut.
Das heißt einfach Armut, okay.
Die beschreibt zum Beispiel so, wie selbstverständlich es für viele ist, mit dem Kind kurz mal ein Bobble Eis zu kaufen. Das ist eben nicht für alle.
Bobble heißt Kugel.
Kugel,
ja. Für Menschen, die das wissen. Ja.
Genau.
Weißt du, hier hören Leute auf Sylt und uns zu. Wir müssen ein bisschen aufpassen.
Genau, ja, also die beschreibt das großartig in ihrem Buch. Dann gibt es ein Buch und einen Film vom Christian Baron. Ein Mann seiner Klasse wurde in ARD ausgestrahlt. Ist auch eine Autobiografie. Also wenn man sich so ein bisschen reinfuchsen will, wie ist das für die Menschen, die so leben, sind diese Bücher und auch der Film, glaube ich, sehr gut. Und auf der Seite von Mach dich stark gibt es auch so kleine Filmchen. Also da findet man jede Menge Informationen.
Okay. Ja. Gut. Also alle Sachen, die du gesagt hast, habe ich aufgeschrieben. Ich werde das alles verlinken in der Folgenbeschreibung, weil ich wirklich glaube, dass das ein Thema ist, wo sich viel zu wenig Leute damit befassen. Ich ja auch. Deshalb bist du ja da.
Deshalb gibt es das Projekt, was ich großartig finde und für was ich total brenne.
Ja. Schön. Dann danke dir, dass du da warst. Ich freue mich total. Ich freue mich wirklich sehr. Ich glaube, wir haben alle dazugelernt. Und zu allen, die zuhören, wir hören uns übernächste Woche. Ich habe keine Ahnung, mit welchem Thema, weiß ich ja nie. Und bis dahin eine gute Zeit. Ciao.